CFO Inside News.
Herzlich willkommen am 11.02.2026 zu den CFO Insights News mit dem lieben Daniel Winkler und mir mal wieder. Hallo Daniel, alles gut?
Hallo Thomas, ja, alles gut. Ich bin noch nicht so richtig im Karnevalsfieber, aber dass wir uns ja heute mal unterhalten müssen, glaube ich.
Ja.
Und mir ist zu unserer letzten Folge, sind mir noch zwei Dinge eingefallen, die muss ich nochmal kundtun. Zum einen habe ich behauptet, dass die Chipfabrik in Magdeburg nur 1 Milliarde gekostet hat. Nee, es waren sogar 10 Milliarden. Ich habe es ja nochmal nachgeschlagen, weil ich war mir nicht mehr so ganz sicher. Und dann hatte ich gesagt, ja, und dann pro Arbeitsplatz 1 Million, nee, es sind sogar 3 Millionen. Das wollte ich nochmal korrigieren. Und okay. Dann, weil es mich gefuchst hat, dass wir keinen indischen Automobilhersteller kennen und auch da mir im Nachgang eingefallen ist, Mensch, da gibt es doch noch so eine Firma, die heißt Tata und die ist auch gar nicht so klein, habe ich auch das nochmal eruiert und in der Tat kenne ich keinen einzigen dieser in Indien bekannten Marken. Da ist irgendwie so ein Ableger von Suzuki dabei, der als Autoverkäufer, die kennt man ja, glaube ich, eher so aus dem Motorradbereich, aber Tata Motors gehört Jaguar und Land Rover. Und damit muss ich ja revidieren, dass ich keine Marke kenne. Also die beiden Marken kenne ich ja natürlich schon.
Ja, spannend. Ich hatte da nochmal im Nachgang drüber nachgedacht, welche großen indischen Unternehmen kenne ich eigentlich? Tata, okay, Tata Steel, der ein oder andere kann damit sicher da was mit anfangen in Richtung ThyssenKrupp oder so. Aber was es auf jeden Fall gibt und ich würde ihn jetzt keinen Hidden Champion nennen, weil eigentlich ist er total bekannt und auch ein riesengroßes Unternehmen, das ist Bharat Forge. Eines der größten Schmiedetechnologie- oder Schmiedeunternehmen tatsächlich auf dem Planeten. Und das kommt auch aus diesem Bereich. Die haben natürlich überall auf der Welt mittlerweile Werke. Und da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, wie lustig das ist. Auf der einen Seite, dass man sich dann schnell fragt, okay, was für große Brands kenne ich da? Und wenn man dann da mal ernsthaft drüber nachguckt, es gibt da schon tatsächlich mittlerweile einige.
Ja, es ist ja, wie wir letztes Mal festgestellt haben, ein großes Land. Ich meine, dass auch Infosys, die könnte man ja aus dem IT-Bereich mal diese großen Outsourcing-Projekte machen. Ist auch eine große indische Firma. Gut, hatten wir das auch geklärt.
Indien abgehakt, genau.
Genau. Ja, du hast heute gesagt, lass uns mal über Karneval und saisonale Geschäftsmodelle sprechen. Bist du Karnevalist, Thomas?
Nein, gar nicht. Obwohl ich ja gebürtiger Rheinländer bin und mit einer ehemaligen Karnevalsprinzessin auch verheiratet, ist das Karnevalsvirus bei mir nie rübergegangen. Und ich muss dazu sagen, als Rheinländer komme ich aus der Ecke, wo man Alaaf ruft und kann mit so seltsamen Begriffen wie Helau nichts anfangen, ja. Aber es ist tatsächlich, ich bin kein großer Karnevalist. Ich gehe zwar jetzt am Wochenende mal auf einen Ball hier in Aachen auch, aber ansonsten ist das ehrlicherweise nicht so meins.
Da musst du ja verkleidet gehen. Was gehst du?
Ich gehe als Top Gun-Pilot. Ja? Das ist ein Klassiker-Kostüm. Ja? Ganz universell einsetzbar, kannst du auch mehrmals benutzen.
Ja, ja, perfekt. Und nächstes Jahr kannst du dann an Emmanuel vorgehen.
Mit so einer Sonnenbrille. Ja, okay, gute Idee.
Nee, ich überhaupt nicht. Ich bin ja aus Hamburg zugezogen nach Münster und musste dann hier komischerweise feststellen, dass hier, als wir das Haus gekauft haben, mir hier ein Popeye entgegenkam, verkleidet. Und ich mir erstmal gefragt, was ist denn hier los? Verrückte Menschen hier unterwegs. Und dann, nee, ist Karneval. Und meine Kinder lieben zwar Halloween, aber mit Karneval haben die auch relativ wenig am Hut. Kommt vielleicht. Okay. Weil der Karnevalsverein direkt hier um die Ecke ist. Ab und zu sehe ich die mit ihrem Käppchen.
Na gut, aber lass uns mal ein bisschen über das Thema Zahlen im Zusammenhang mit Karneval reden. Also Karneval ist, finde ich, so eins der prädestiniertesten Beispiele, wenn es darum geht, ein saisonales Geschäftsmodell zu beschreiben. Also klar, man kennt ja das Weihnachtsgeschäft und so, das ist ja ein anderer berühmter Klassiker, aber Karneval, gerade jetzt auch mit regionalen Schwerpunkten nochmal verbunden, tatsächlich. Mhm. Und du hast das mal sehr nett aufbereitet. Ich habe da gestern auch nochmal nachgeguckt, aber es wird also für dieses Jahr, für die jetzige Prozession, die dann jetzt läuft und jetzt in die Hochphase reingeht, werden da so knapp 2 Milliarden Euro Umsatz mit dem Thema Karneval assoziiert.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Das ist
eine heftige Summe, oder?
Ich habe mich dann erstmal gefragt, wie teilt sich das wohl auf? Habe dann mal für mich so ein Best Guess gemacht und hatte dann auch die Gastronomie und flüssig Brot und viel Bier ganz vorne.
Ja.
Dann habe ich dazu gefunden vom Institut der Deutschen Wirtschaft eine Studie vom letzten Jahr und da passen diese 2 Milliarden auch ganz gut. Knapp 900 Millionen sind Gastronomie.
Ja.
Wenig überraschend, finde ich.
Ja, ist wenig überraschend, wobei ich das interessant finde, weil man müsste das jetzt mal über eine Zeitreihe versuchen zu analysieren. Generell ist das ja schon so, dass das ganze Thema Alkohol rückläufig ist. Ja? So, das, aber klar, in der Hochphase Karneval, ich glaube, wer da keinen Alkohol trinkt,
der erträgt das doch gar nicht. Das
ist wahrscheinlich schwer zu ertragen, genau, ja.
Nur böse gesprochen, dann wahrscheinlich mehr Energy Drinks oder im Allgemeinen sind die Preise, ich war letzte Woche mal in so einer Konzertlocation, da kostete das Bier dann auch 5,50 Euro. Aus dem Plastikbecher habe ich auch gedacht, puh, alter Schwede.
Das ist, genau, das wäre nämlich das Spannende, quasi mal retrograd zu analysieren, die Litermenge und der damit verbundene Preis im Preis-Mengengerüst, wie verändert der sich? Weil ich glaube, dass du im Korridor, wenn du sagst 800 bis 900 Millionen, also circa die Hälfte von den 2 Milliarden auf das Thema entfallen, ist das wahrscheinlich relativ stabil. Das, was ich mal so gefunden habe, zeigt eine relativ stabile Linie. Aber das bleibt nur deswegen stabil, weil der Preis einfach konstant nach oben adjustiert worden ist, weil die Menge schon tatsächlich ein bisschen rückläufig ist. Ne? Sagen auch die Brauereien am Ende des Tages. Für die ist das ja auch ein Geschäftsthema oder ein Teil ihres Geschäftsmodells, den sie ja planen müssen. Ne? Also wenn du weißt, Karneval kommt und wir müssen auf einen Schlag in 4, 5, 6 Tagen eine gewisse Menge an Bier zur Verfügung stellen, musst du sie entsprechend produzieren und ausliefern, / auf Lager legen. Ja? Also es geht ja relativ weit verässelt, geht das ja runter in diverseste Unterbranchen, die mit dem Thema Karneval zu tun haben. Aber wenn du mal auf das nächste Thema gehst, und das fand ich tatsächlich dann überraschend wiederum, der Bereich Einzelhandel, also wo es um Kostüme geht, wo natürlich auch dieser ganze Kamellekauf für die ganzen Züge, die es da so gibt, mit drin ist, Schminke und keine Ahnung was alles, roughly 400 Millionen.
Auch nicht schlecht, ne?
Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das tatsächlich so ein hoher Block ist am Ende des Tages.
Nee, das hätte ich auch weiter nach hinten genommen.
Weil ich sag mal, wie ich ja eben schon gesagt habe, ne, ich habe ein Kostüm, benutze das immer wieder, ja, und gibt aber tatsächlich Leute, die ja wirklich dann jeden Tag auch nochmal was anderes da irgendwie kostümtechnisch tragen, teilweise auch sehr ausgebufft, aber ich war tatsächlich sehr überrascht, wobei mich fragen würde, wie viel von den 400 Millionen entfallen wirklich auf Kostüme und wie viel auf Kamelle. Also ich habe auch mal mitbekommen von jemandem, der in dem Bereich aktiv ist und diese Züge auch plant, du kaufst dich da quasi ein und gibst ja dann, bringst ja auch eine gewisse Menge an Kamelle mit, ja, dass natürlich auch die Preise für diese Phase im Vorlauf, dass die natürlich auch hochgehen, ne? Weil klar ist, okay, jetzt kommen die Karnevalszugkäufer, ja.
Ja, wenn das 50-50 ist, überleg mal, dann schmeißt du da 200 Millionen Euro Klümpchen über den Wagen. Und ich kenne ja meine Kinder, als sie noch gesammelt haben oder jetzt auch gefragt, dann wollt ihr nicht zu so einem Umzug und sammeln. Oh, diese ekelhaften Süßigkeiten, die du immer schmeißt, dieses Billigzeug, ne? Die sind schon verwöhnt.
Ja.
Und das ist ja auch ein bisschen, das ist viel Masse. Und in der Herstellung kostet das wahrscheinlich nichts. Und wenn du dann überlegst, so über den Daumen 50% von den 400 Millionen, 200 Millionen, was dann an Massen das da ist?
Ja, und vor allen Dingen hat das ja auch, finde ich, immer mehr so zugenommen, dass du gehst dann mit deinen Kids da auf den Zug, die werden zugeworfen, haben dann nachher so 3, 4 Taschen voll, ne, hier die berühmte Jute-Tasche, schleppen das nach Hause, dann hast du so 3, 4 Tage zu Hause das Problem, dass du das irgendwie vernünftig rationalisieren musst, dann irgendwann nimmt das Interesse von den Kids ab und einen Monat später stellst du dann fest, du hast irgendwie oben auf dem Regal noch 3 von diesen Jutebeutel liegen und dann schmeißt du es weg, ja.
Also, bis Halloween behältst du das auf, verfütterst das. Ja, und nur kurz zum Abschluss zum Bringen und dann können wir auch über diese saisonalen Geschäftsverläufe mal sprechen, ist Transport und Logistik irgendwie auch etwas unter 300 Millionen. Hotellerie 210 Millionen, das ist natürlich, wenn man bedenkt, dass ein Großteil nach Düsseldorf und Köln geht, natürlich auch ein Riesenfaktor.
Wenn du jetzt nach einem Hotelzimmerpreis fragst, dann schlackerst du mit den Ohren auf jeden Fall, ne? Das geht auch raus bis in die Speckgürtel rein, also wo du dann durchaus gerne mal irgendwie doch 30, 40 Kilometer Anfahrt noch hast, um irgendwie nach Düsseldorf oder Köln in die Innenstadt reinzukommen, ne? Also so ein bisschen wie sonst früher bei diesen großen Messen, die man mal hatte, wenn dann auch im Umkreis die Hotels alle total überbucht sind und die Preise auf Mondlevel angekommen sind.
Ja. Ja. Und dann noch 162 Millionen auf Wagenbau-Tickets für irgendwelche Bälle, wo du dich ja dann auch wiederfindest und Medien, was immer das ist.
Medien ist vor allen Dingen der Kostenblock und den finde ich sehr spannend. Der ist jetzt leider nicht weiter aufgedröselt. Das ist unter anderem auch das ganze Thema GEMA. Also wenn du jetzt ein Festzeltbetreiber zum Beispiel bist und du lässt da die bekannten Karnevalsklassiker laufen, dann musst du entsprechend dafür die dazugehörigen Gebühren bezahlen. Und das ist bei den großen Karnevalsveranstaltungen, die dann auch in den Hochburgen stattfinden und auch die Zeltdichte, die es dann doch da teilweise noch gibt, die auch wirklich rund um die Uhr auf hat, ja, bis richtig hardcore dienstags irgendwann abends, da kommt dann auch relativ schnell einiges zusammen tatsächlich.
Ja, und was ich dann noch gefunden habe, auch noch ganz interessant, gesicherte Arbeitsplätze, 6.500 Menschen leben vom Karneval. Das sind alle, die in diesem Konglomerat der gerade beschriebenen Dienstleistungen irgendwie tätig sind. Wahrscheinlich dann Saisonkräfte für Hotels und so weiter. Dann ehrenamtliche Helfer 30.000. Ja, die ganzen Karnevalsvereine und etc. Besucher bei Umzügen dann 2,1 Millionen, was ja dann heißt 1.000 Euro pro Nase. Scheint relativ viel. Ja, aber klar, wenn man dann bedenkt, dass ja alleine 200 Millionen Bonbons geschmissen werden und dein Hotelzimmer 200 Euro die Nacht kostet, du drei Wochenenden hintereinander dahin fährst, dann noch ein bisschen trinkst. Es klingt erstmal viel, muss ich sagen.
Also,
aber das sind ja nur die Besucher der Umzüge, ne?
Sehe ich auch so. Und ich sag mal, gerade wenn du jetzt diese Kostenblöcke reinnimmst wie Wagenbau, Transport, Logistik, also ich sag mal, wenn so ein Karnevalszug zusammengestellt wird, die Fahrzeuge müssen irgendwie auch angemietet werden, die müssen versichert werden, separat nur für dieses Event am Ende des Tages, ne? Und wenn du mal überlegst, was das eigentlich für ein Kostenblock ist und dass ja der Zug ansonsten eher so ein Allmendegut ist, wenn du so willst. Ich meine, die Leute gehen da einfach hin, stellen sich da an den Rand, gucken sich das an, kriegen noch ein paar Klümpchen auf den Kopf geworfen, da zahlt ja keiner Eintritt oder sowas, ja? Dann ist das eigentlich interessant zu sehen, wo die Kosten anfallen und wo am Ende des Tages der Umsatz dann wiederum herkommt. Ne? Also du fährst mit deinem Treckerzug da vorbei, der jeder Trecker irgendwie 200.000 Euro Anschaffungskosten hat, ne? Hast du noch separat versichert, hast aber keinen Euro Umsatz, weil den machen die Jungs, die den Bierwagen 3 Meter weiter haben. Ne? Die zaugen sich den Umsatz rein. Also da ist die Diskrepanz zwischen der Leistungserbringung, dem Konsum und da, wo der Umsatz anfällt, das ist in diesem Konglomerat Karneval irgendwie total auseinander. Ja? Das kann man nicht so an einem Thema irgendwie festmachen. Deswegen finde ich das als Beispiel ziemlich spannend, muss ich gestehen. Ja, so als Business Model Karneval. Und dann halt noch, weil du eben gesagt hast, wenn wir mal so über saisonale Geschäftsmodelle sprechen, also was ist dann da so der Clou? Ja gut, dass du halt weißt, du hast einen Peak, auf das alles hinmündet und darauf muss alles ausgelegt sein. Ne? Du hast aber im Zweifel, das ist ja so der Klassiker eigentlich, eine Vorfinanzierungsphase. Ne? Also wenn du nehmen wir den Bierproduzenten, der muss das Bier produzieren, wird auch mit Sicherheit irgendwelche Abnahmeverträge haben, aber die Produktionsphase, in der das Bier hergestellt wird, die Kosten muss er irgendwie erstmal schlucken. Ja? Und hat dann vielleicht noch irgendwelche Lagerkosten für eine gewisse Zeit, bis es denn dann endlich ausgeliefert und weggetrunken wird. Ja? Und ich kenne das ja selber noch, wenn ich das mal übertrage auf meine Maschinenbauzeit, wie komplex es teilweise ist, ein Geschäftsmodell zu planen im Forecast, wenn du weißt, ich habe ein totales Auseinanderdriften zwischen den Aufwendungen, die anfallen, den Cash-Outs, die damit verbunden sind und dann später den Umsätzen und den Cash-Ins, die damit verbunden sind. Ja? Mhm. Und wie schwierig das da auch manchmal ist, da wirklich einen guten Forecast hinzulegen und nicht eigentlich am Ende des Tages doch so ein bisschen irgendwie im Trüben zu fischen und zu hoffen, okay, das wird schon irgendwie miteinander matchen. Ja? Hast ja auch bei solchen saisonalen Themen wie zum Beispiel Karneval schnell die Situation, da reicht ein kleiner exogener Schock. Und der macht dir zum Beispiel den Rosenmontag total dicht, weil wenn ein Sturm kommt, dann wird dieser Zug definitiv nicht durch die Stadt fahren. Ja? Und alles, was du dann am Ende des Tages an Kosten aufgebracht hast und mit irgendwelchen Umsätzen am Bierstand kompensieren wolltest, sage ich mal, das wird dann nicht stattfinden. Also auch von der Risikobrille her etwas ganz anderes, als zu sagen, ich bin der SaaS-Lieferant, der jeden Monat straight folgende Beträge in Rechnung stellt.
Ja? Ja, deswegen ist wahrscheinlich auch die Bewertung beim SaaS-Unternehmen leicht höher als bei einem Kostümhersteller, würde ich vermuten.
Das ist so, ja, würde ich jetzt auch direkt so unterschreiben. Wobei ich mir schon vorstellen kann, wenn es gibt ja so bei uns im Raum Aachen oder im Rheinland einen relativ bekannten Karnevalswirt heißt er, hat auch mittlerweile tatsächlich das ganze Jahr auf. Früher war das wirklich so ein Geschäft, da konntest du nur so 2 Monate, bevor die Hochphase kam, bist du da hingegangen und dann hatten die nochmal so eine Phase im Oktober, also offiziell fängt ja Karneval immer am 11.11. an, ja, wo dann so diese ganzen Sitzungen stattfinden. Das ist aber eher so Karneval auf dem Level der Karnevalsvereine, muss man dazu sagen. Also wirklich für die Leute, die das total hypen. Und da war dieses Geschäft auf, da konntest du dann deine Kostüme besorgen und ansonsten das restliche Jahr war das Ding zu. Mittlerweile haben die das ganze Jahr auf, zwar mal mit angepassten Öffnungszeiten außerhalb der üblichen Karnevalszeiten und haben auch mal ihr Sortiment irgendwann mal erweitert. Klar, Halloween ist dann nochmal irgendwie so ein kleiner zweiter Boom mittlerweile und sind auch ein Stück weit, wenn ich das richtig beobachtet habe, in so den Bereich Arbeitskleidung reingegangen, ja, so als wahrscheinlich so als zweites Standbein, um zumindest vielleicht ein bisschen Fixkostendeckung sicherzustellen, ne, in der Zeit, wo keine Karnevalszeit ist.
Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, zwischen einem saisonalen Geschäft ein vielleicht zweites saisonales Geschäft mit zu inkludieren. Jetzt mal ein Beispiel aus der Praxis: hatte ich mal ein E-Commerce-Unternehmen, das hat richtig große Umsätze gemacht, wenn die Winterjacken verkauft haben. Weil Winterjacken, da scheint die Marge relativ groß zu sein, und dann hast du noch Black Friday und dann decken sie sich alle ein im November, und was brauchst du? Eine Winterjacke. Blöd nur, wenn 15 Grad sind, ne? Dann exogener Schock, den du gerade beschrieben hast, jetzt mal als Wetter.
Ja.
Und im Sommer ist dann tote Hose, ne? Weil eine Winterjacke kaufst du dir nicht bei 25, 30 Grad im Schatten. Und die dann haben dann, ich sag mal, Mähroboter mit rangenommen. Da war zumindest schon mal eine zweite saisonale Komponente mit drin, im Winter Jacken und im Sommer die Roboter, die benötigt werden im E-Commerce.
Okay.
Und das hat auch zunehmend besser funktioniert. Natürlich solltest du gucken, vielleicht kriege ich noch andere Produkte rein, wie Staubsaugerroboter etc., die das ganze Jahr funktionieren. Aber das war auf jeden Fall mal so ein Ansatz, dieser Saisonalität zu begegnen.
Ja, würde ich auch so unterstreichen. Ist ja auch am Ende des Tages so, wenn du das jetzt wahrscheinlich mal sehr stark runtergranulierst in diesem Karnevals-Business-Model, wenn du die Gastronomie nimmst, das ist für die zwar eine Peakphase, aber wenn du ins Frühkölsch nach Köln gehst, da kannst du auch im Juli deinen Kölsch trinken. Das hat ja nichts mit Karneval zu tun, ne? Das heißt, die haben ja schon auch nochmal andere Auslastungsgrade mit so einem Basisgeschäftsmodell am Ende des Tages, ne? Aber die haben die Herausforderung, die brauchen dann für die Hochphasen, für die wirklich krassen Tage entsprechend Saisonkräfte, Minijobber und so weiter und so fort, ne? Die dann für diese Zeit am Ende des Tages dann auch zur Verfügung stehen, um das Bier an die Frau und den Mann zu bringen. Ja.
Was ich immer noch ganz interessant finde bei saisonalen Geschäftsmodellen, ist, dass alle diese Unternehmen oder fast alle ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben. Also nicht vom 1.1. bis zum 31.12., sondern dann, meinetwegen, wenn du Karneval machst, das beginnt ja klassisch am 11.11. um 11.11 Uhr. Das heißt, dann beginnt dein Wirtschaftsjahr vielleicht am 1.11. und damit hast du eine komplette Saison drin. Weil würdest du jetzt nur bis zum 31.12. machen, jetzt so einen Teil des Karnevals im alten Jahr und den wichtigen zweiten Teil im neuen Jahr. Kann man so machen, aber ist natürlich für den Vergleich viel, viel besser, wenn man sagt, ein gesamtes Jahr.
Die wirklich sehr klassisch am Karnevalsgeschäftsmodell dranhängen, habe ich mal gesehen, haben häufig ein Geschäftsjahr 1.4. bis 31.3. Ja, also die nehmen noch so den Monat nach Karneval mit. Wahrscheinlich hast du noch so Nachlaufgeschichten irgendwie, ne? Rückbaukosten, was weiß ich was, ja, die dann noch sauber mit rein sollen, und dann machst du das Geschäftsjahr zu und dann fängst du am 1.4. quasi schon wieder mit deiner Ramp-Up-Thematik sauber an. Ja? Das heißt, wenn du da deine Monatsabschlüsse dann irgendwie auch mal untereinander legst, würdest du wahrscheinlich immer relativ gleich laufende Kurven oder was sehen können. Ja, ja.
Ist auch noch ein guter Punkt. Ich kann dir sagen, warum. Das ist die Inventur. Weil es macht natürlich keinen Sinn, eine Inventur zu machen am 31.12. und alle deine Kostüme hängen da noch oder deine Kamelle sind auf Lager.
Absolut.
Das ist ja viel sinniger, das zu machen, wenn alles vom Wagen runtergeworfen wurde oder wieder im Kleiderschrank hängt und du dann natürlich viel weniger Inventuraufwand hast.
Ja, spannend. Das Thema Karneval. Gut.
Das war das Thema Karneval.
Also die Zuhörer können uns ja mal sonst sagen, welche anderen saisonalen Geschäftsmodelle wir vielleicht uns nochmal im Detail angucken sollen.
Ja, ab und zu begegnet man dem ja schon. Ne? Ich habe mal hier auf meine Liste geguckt und ich hätte heute noch anzubieten 2 CFO-Fails. Und vielleicht fangen wir mal mit dem ersten an, weil das gestern durch die Presse ging, nämlich schau an, VW findet nochmal gerade so 6 Milliarden Barmittel und können sich dann auch Boni zahlen. Das war, glaube ich, der große Aufreger war, dass das Top-Management ab 5,4 Milliarden netto Cashflow sich einen Bonus zahlen dürfen. Das ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Ich glaube, das ist das, was die Bild-Zeitung in die Welt gesetzt hat. Die andere Komponente, die erreicht werden muss, ist eine Minimumrendite von 3-4%, die wurde, glaube ich, nicht erreicht, von daher kriegen die trotzdem keinen Boni. Aber warum ich sage CFO-Fail, also sorry, geforecastet war mal eine Nulllinie. Aber vielleicht müssen wir einmal kurz nochmal erklären, was der Netto-Cashflow ist. Das ist das, was, wenn ihr einen Anfangskontostand habt, meinetwegen am 31.12.24 und dann zum 31.12.25 die Differenz. Also ist dann euer Konto gestiegen oder gefallen? Das ist der Netto-Cashflow, da ist drin der operative Cashflow, aber auch Investitionen und Finanzierung. So. Und wenn ich dann im Herbst sage, ich gehe mit einer Null raus und ich finde 6.000 Millionen plötzlich am Jahresende, doch, das sagt mir, dass auch VW und auch der CFO von VW nur mit Wasser kocht.
Also sehr schwierig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich hatte so ein bisschen, als du das Thema platziert hast, also ganz kurz so ein bisschen so Wirecard-Vibes, weißt du noch? Da ist man ja auch mal auf die Suche nach Cash gegangen, ja. Hat's nur nicht gefunden, das Gegenteil passiert, ja.
Genau, da war der Cash nicht da und hier wurde der Cash gefunden. Die Wirecard-Millionen wurden gefunden, Milliarden.
Da sind sie, genau, ja. Ja, ist schon, also abenteuerlich, ja. Gibt es denn irgendwie mehr Insights, wie es dazu gekommen ist?
Naja, man hat natürlich gesagt, wir haben hier ein riesen Sparprogramm vereinbart und so ein bisschen die Vermutung steht im Raum, dass Investitionen verschoben wurden. Man weiß ja nichts Genaues, aber ist natürlich logisch, wenn ich sage, aufgrund der Zölle in den USA, ich hatte mal geplant, irgendwie ein Werk für 1 Milliarde zu bauen. Das verschiebe ich jetzt nochmal, weil ich erstmal diese ganzen Unsicherheiten richtig abschätzen kann. Das könnte ein Grund sein. Genannt wurde explizit Lagerabbau, wurden alte Fahrzeuge scheinbar verkauft. Um Teufel komm raus, da ist natürlich auch immer viel Kapitalbindung in so einem Lager.
Ja, ich habe jetzt spontan in meinem Kopf, sind mir so ja, 3 Sachen eingefallen. 2 hat sie jetzt auch schon erwähnt, also Kleininvestitionen nicht zu tätigen und damit das Cash am Ende des Tages dann noch zu haben. Lagerabbau, auch ein beliebter Klassiker. Das dritte, was mir noch einfallen würde, und da müsste man jetzt wahrscheinlich mal die Lieferantenkette mal runtergehen von VW, wer denn vielleicht auch sein Geld einfach nicht vernünftig bekommen hat, ne? Weil ja, ich einfach meine Verbindlichkeiten auflaufen lasse und dann am Ende des Tages so mit rübergehe. Das würde ja auch zeigen, dass eine Incentivierung auf diese Kennzahl an sich nicht sinnvoll ist, wenn du nicht parallel zum Beispiel Working Capital Kennzahlen flankierend drum setzt, ne? Weil dann wäre das ein leichtes zu sagen, guck mal, wie super ich hier den Netto Cashflow nach oben geboostert habe. Es ist zwar ärgerlich, dass wir so viele Mahnungen bekommen und uns keiner mehr beliefern will, aber sieht doch ganz gut aus, ja.
Ja, wer die Automobilindustrie kennt, weiß ja genau, so gearbeitet wird. Dann wird den Einkäufern gesagt, hier ist übrigens ein Sparprogramm, da müssen jetzt alle dran ziehen. Die Mitarbeiter haben ja zum Teil auf Weihnachtsgeld oder Boni verzichtet, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, das ist jetzt die große Diskussion, kriegen die jetzt, die Gewerkschaften fordern jetzt eine Nachzahlung dieses Boni, weil wenn die da oben kriegen und plötzlich sind 6 Milliarden da, dann wollen wir doch auch partizipieren. Kann ich erstmal im ersten Reflex verstehen, sage ich gleich noch mehr zu. Da ist eigentlich ziemlich einleuchtend zu denken, dass auch der Einkauf in diesem Konzern mal wieder eine Marschrichtung bekommen hat. Bitte statt 60 Tage Zahlungsziel macht 90 oder 180 Tage. Die sind da ja ziemlich krass unterwegs, die Jungs und Mädels.
Ja, da gibt's ja, das ist ja nicht nur 60 oder 90 Tage, sondern teilweise zum Quartalsende. Ja, also das hängt ja dann wirklich davon ab, wann du da deine Rechnung platziert hast. Wenn du da irgendwie also am Anfang eines neuen Quartals mit deiner Rechnung aufgeschlagen bist. Deswegen ist das bei den Lieferanten auch immer so eine super anstrengende Zeit, wenn man da im Rechnungswesen dann mal mitsitzt, dass die da wirklich, ja, da geht es dann echt um 24 Stunden, ja, Hauptsache die Rechnung geht da irgendwie noch raus, muss natürlich alles Mögliche auf grün gesetzt worden sein, damit die Rechnung auch sauber anerkannt wird, weil stell dir vor, du hast sie dann Anfang eines neuen Quartals rausgejagt, Zahlungsziel 60 Tage zum Quartalsende oder sowas, ja, und na gut, dann weißt du ja, was dir blühen wird, ne? Und dann musst du wieder mit deinem Cashflow gucken, wie du bis dahin sauber durchkommst. Ne?
Da ist ganz viel durcheinander gegangen, als ich das gestern gelesen habe. Ich habe mir zum Teil schon richtig die Haare gerauft, wenn ich dann lese, dass das ja der Fall ist, die 6 Milliarden, weil irgendwelche Rückstellungen aufgelöst wurden und Wertberichtigungen gemacht wurden und. Da ging alles durcheinander. Da merktest du richtig, dass nicht jeder Journalist sich auch in unserem Bereich auskennt, was ja auch nicht unbedingt muss. Aber da nochmal einen drüber zu lesen, das wäre ganz gut. Und ich glaube, daher kommt auch dieser Wunsch der Gewerkschaft, weil jetzt erklär mal einem Mitarbeiter bei VW, der am Band steht, dass da 6 Milliarden auf dem Konto sind, dass das aber gar kein Gewinn ist, sondern dass das vielleicht auch 6 Milliarden sind, die im Januar, Februar, März wieder verschwinden, weil du dann die Investitionen nachholst, weil du dann deine Lieferanten zahlst, die du vorher ein bisschen wie so eine Zitrone gedrückt hast und dass du ein Lager natürlich auch wieder aufbauen musst, wenn jetzt neue Autos produziert werden.
Also, absolut, ja. Ja, deswegen wäre das spannend, dann mal zu sehen in den Kennzahlen, aus welchem Bereich des Cashflows es denn kam. Ne? Ob es aus dem operativen, aus dem investiven oder aus dem Finanzierungscashflow am Ende des Tages dann resultiert. Ja, oder sich darauf verteilt, könnte natürlich auch das Ergebnis sein.
Ja, ja, also das war Fehl Nummer 1, weil ich mich einfach gefragt habe, wie kann man denn als hochgradig bezahlter CFO in so einem Weltkonzern im Herbst nicht wissen, dass man statt 0 auf dem Konto zu haben, 6 Milliarden auf dem Konto hat. Also das ist ein Armutszeugnis, ehrlich gesagt. Deswegen war das für mich so ein CFO-Fail. Sagt mir aber im Grunde genommen nur, um es jetzt auch mal wieder ein bisschen runterzukochen, meine Aufregung, dass die auch noch mit Wasser kochen. Also die machen den gleichen Job wie jeder andere auch und vertun sich auch.
Also stimme ich dir total zu, ist auf jeden Fall ein CFO-Fail auf dem Niveau. Also ich sag mal, bei 1 Milliarde würde ich wahrscheinlich schon sagen, komm, bei den Zahlen, die bewegen, okay, das ist so, das muss man so als Schwankungsmarge da irgendwie vielleicht mit einpreisen, aber 6 ist schon ein bisschen wild tatsächlich. Und das bei der sowieso jetzt nicht unbedingt super ausgeprägt positiven Presse und Resonanz, die es beim Thema VW generell gibt. Ne? Aber meistens ist es ja immer so, wenn man da irgendwie ein bisschen in Verruf gekommen ist, müsste man eigentlich noch viel genauer und viel genauer arbeiten und viel mehr darauf achten, dass man zumindest im Zahlenbereich irgendwie versucht, Vertrauen weiter aufrechtzuerhalten. Und ganz oft passiert das Gegenteil, ja. Also irgendwas läuft dann fürchterlich schief, auch in dem Bereich, und dann kommt nochmal eine zweite schlechte Nachricht irgendwie on top. Ja? Aber sehe ich ansonsten genauso wie du. Ich wünschte, das würde mir mal passieren, dass ich 6 Milliarden einfach irgendwo finde und sage, zack.
Ich wollte gerade sagen, das ist immer so das Phänomen, wenn du bei einem Kunden bist und räumst die Zahlen auf, und wenn der Ergebnisseffekt in die positive Richtung ist, dann sagt keiner was. Aber wehe, du findest irgendwas, und das ist ja meistens der Fall, wenn du dann sagst, habt ihr dafür eine Rückstellung gebildet, habt ihr Wertberichtigung gemacht etc., dann ist immer die Aufregung ganz groß. Das heißt, hier 6 Milliarden gefunden, ist gut. Mein Vertrauen ist aber trotzdem ein wenig angeknackst. Weil, was eben Wirecard gesagt, ne, es kann ja, sollte nicht, aber wenn dann die Milliarden in die andere Richtung verschwinden, dann ist das auch nicht.
Tja, da bin Fail ich mal
Nummer
gespannt.
Zwei. Ja, Fail Nummer zwei. Apropos Vertrauen. Und zwar gab es heute eine Ad-Hoc-Meldung der Gerresheimer Glas. Das sind so Glas-Spezialhersteller. Sie machen, glaube ich, überwiegend Spezialglas für die Pharmaindustrie. Diese kleinen Kanülen, die du da kaufst. Und Corona-Impfstoffe war, glaube ich, so ein Anwendungsfall, wo die richtig profitiert haben. Und die hatten letztes Jahr schon Probleme in der Rechnungslegung, hatten da von der, auf jeden Fall, weiß nicht, wie man es nennt, Anzeige bekommen, dass sie dort diese Bill-and-Hold-Verträge falsch bilanziert hätten. Das heißt, Umsatz zu früh ausgewiesen, damit Ergebnis zu früh ausgewiesen. Bill-and-Hold heißt eigentlich, der Kunde bestellt, aber solange du nicht auslieferst, ist der Gefahrenübergang noch nicht da und damit darfst du diesen Umsatz noch nicht realisieren. Das war das eine. So, und dann haben die es aufgeklärt, haben Anwaltskanzlei eingeschaltet und gesagt, okay, irgendwo um die 35 Millionen ist unser Fehler. Und dann kam heute diese Ad-Hoc-Meldung, dass sie leider den Geschäftsbericht Ende Februar nicht veröffentlichen können, weil sie haben jetzt leider noch ein bisschen mehr gefunden. Also es sind immer noch irgendwie 35 Millionen, also der Betrag hält sich immer noch in Grenzen, aber es hat die Aktie heute erstmal um 30% auf Talfahrt geschickt.
Ja, habe ich auch irgendwie gesehen, 27 irgendwas Prozent, ja.
Und in der Ad-Hoc steht, aber man hat auch schon personelle Konsequenzen. Man hat Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen da vor die Tür gesetzt, so würde ich es mal interpretieren, die sich über interne Regeln und die IFRS-Bilanzierung
hinweggesetzt hat. Das fand ich ein bisschen wild, ja, tatsächlich von der Äußerung, ja. Also interne Regeln, okay, das könnte tatsächlich ja noch so ein Thema sein. Wobei ich dann ehrlicherweise dann wieder sagen muss, was ist denn so mit den Wirtschaftsprüfern, ne? Also eigentlich, wenn es so interne Regeln gibt, das wird ja eigentlich auch geprüft, ja, müsste schon irgendwie auch mal auffallen. Also müsste ja jemand sehr ausgebufft irgendwie agiert haben. Aber gegen die IFRS zu verstoßen und zu sagen, also Mitarbeiter hätten gegen die IFRS verstoßen, das ist schon...
Ah, das ist ein Armutszeugnis. Deswegen CFO-Fail Nummer zwei. Ich glaube, die haben ja den CFO schon mit dem ersten Fall ausgetauscht und den CEO gleich mit. Der Neue macht aber scheinbar auch keinen besseren Job, weil du kannst doch nicht sagen, wir haben das alles aufgearbeitet und wir haben hier nochmal eine Anwaltskanzlei eingesetzt und dann 6-8 Wochen später um die Ecke kommen und sagen, ach übrigens, wir können nicht berichten, weil wir haben nochmal was gefunden. Also das ist ja diese Salamischeibchen-Taktik, die hier wirklich dazu führt, dass, ich schätze mal, ihr habt die Marktkapitalisierung, die heute vernichtet wurden, waren mit Sicherheit 300 Millionen oder sowas.
Also was ich dazu sagen kann, ich mach mal Werbung für einen anderen Podcast oder einen Blogcast, glaube ich, ist das. Und zwar kennst die wahrscheinlich, die Bilanzfluencer. Ja? Das sind der Oliver Köster und der Nikolai Schmolke. Und die haben das Thema Gerresheim letztes Jahr mal sehr schön tatsächlich im Detail auseinandergenommen. Also wer sich da mal für die Details noch mehr interessiert, das kann ich empfehlen, sich das mal anzugucken. Tatsächlich.
Ja, hinterlegen wir hier mal in den Shownotes. Würde ich mir dann auch mal anhören.
Ja.
Wobei scheinbar haben sie auch nicht alles erfasst.
Nee, ich denke mal, die werden mit Sicherheit auf das ganze Thema noch mal einen draufsetzen. Der Oliver Köster ist Deutscher und ich glaube Schweizer Wirtschaftsprüfer und CPA, also der kennt sich mit dem Thema auch ganz gut aus und der hatte da schon, als ich mir die Folge angehört habe, da ging das schon so in die Richtung, dass er auch vermuten würde, also eigentlich sind die ganzen Bill-and-Hold-Thematiken wahrscheinlich komplett zu restaten, ja, und die haben da generell einen darüber geordneten Fehler in dem Themenbereich gemacht, aber aus vielleicht Kapitalmarkt-Kommunikationsgründen oder was, ja, ist natürlich da die Salami-Taktik dann meistens doch immer noch die erste Wahl. Auch wenn du da jedes Mal irgendwie wieder ein bisschen von deinem Börsenkurs verlierst, hast ja die Hoffnung, dass du mit irgendwelchen Maßnahmen zeigst, dass du es ernst meinst und erholt sich, als wenn du auf einen Schlag sagst, das ist irgendwie alles totaler Mumpitz, wir müssen das alles komplett einmal durch neu aufsetzen und der Kurs.
Bin ich komplett anderer Meinung. Da bin ich komplett anderer Meinung, weil ich finde, du kannst mal einen Fehler machen, aber da musst du aufräumen. Das wird auch nicht schön, wurde ja auch nicht schön. Ich glaube, die Aktie ist ja auch schon mittlerweile also ich glaube 50% sind die eh schon runtergekommen von ihrem normalen Kurs vor der ersten Ad-Hoc.
Ja.
Aber diese Salami-Taktik, die führt doch dazu, dass dir irgendwann niemand mehr glaubt. Und das ist ja auch immer, wenn du mal amerikanische Unternehmen dir anguckst, so dass CFOs, die zweimal irgendwo den Forecast dort, zwei oder dreimal den Forecast nicht einhalten, ziemlich schnell weg sind vom Fenster.
Absolut. Ist auch nicht clever. Ich würde es auch nicht unterstützen. Also ich würde nicht sagen, dass ich das eine sinnvolle Herangehensweise finde. Aber ich glaube, das ist oft so ein bisschen so die Hoffnung, die dann da bei dem einen oder anderen vielleicht mitschwingt, über diesen Weg es eher in so einer häppchenweisen Form zur Verdauung in den Markt reinzugeben, in der Hoffnung, es wird nicht auf einen Schlag so mega. Aber ich würde sagen, in der kurzen Zeit, in der Intensität ist das auch für mich in keinster Form mehr irgendwie entschuldbar und sauber zu transportieren. Ne? Und
ich gebe dir intern recht. Ne? Also wenn du jetzt, da bleibe ich bei dem, was ich eben gesagt habe, die negativen Überraschungen, die gefallen ja niemandem. Wenn du jetzt als CFO um die Ecke kommst, also erstmal musst du zugeben, ich habe einen Fehler gemacht.
Ja.
Und dann wirst du natürlich nicht sagen, der Fehler sind 2 Milliarden Euro. Dann fängst du vielleicht erstmal mit 20 Millionen an. Dann hast du vielleicht auch 20 bis 200 Millionen. Macht's aber nicht besser.
Nee. Also eigentlich, es ist ja auch tatsächlich wirklich die Frage, wie kann es denn dazu kommen? Also es gibt ja da, ist das jetzt wirklich pure Absicht gewesen? Schwierig, ja. Dann reden wir ja wirklich über einen eklatanten Fraud am Ende des Tages. Da muss auch entsprechende Konsequenzen geben. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass das wirklich, ja, sich so einschleicht, dass man da am Ende des Tages einfach etwas völlig falsch interpretiert. Ne? Und die Situation kennen wir ja auch alle mit Sicherheit mal in Beispielen so erlebt, dass du mal anfängst, irgendwie ein Model aufzubauen und das dann anfängst, mit Ist-Zahlen weiter zu füttern. Und dann baust du an diesem Model weiter und stellst irgendwann fest, oh, ich habe eigentlich einen ganz krassen Annahmefehler getätigt. Ja, vielleicht sogar einen technischen, weil ich da, ich sag mal, ich bilde da irgendwas ab, was da im Accounting passieren sollte, was nach, ob es jetzt HGB oder IFRS ist, ist egal, ja, was da quasi nach den Statuten nicht möglich ist. Und dann baust du das quasi wieder alles so zurück, wie es denn dann legal korrekt wäre und stellst fest, okay, jetzt sind wir einfach ganz woanders unterwegs. Und dann musst du diese Story ja irgendwo verkaufen, ja, und musst das ja trotzdem irgendwie platziert bekommen. Ja. Und natürlich hast du dann die Situation, dass du dann A sagen musst, okay, ich habe mich da fachlich total vertan. Keine Ahnung, was das für Konsequenzen haben kann. Aber das zweite Problem, was da so ein bisschen mitschwingt, parallel zu solchen Thematiken sind ja vielleicht dein CEO oder dein CSO oder wer auch immer irgendwie schon in eine gewisse Richtung vorgeprägt, ja, und platziert am Markt irgendwas als Story und das würde auch alles mit zusammenbrechen. Und dann ist immer die Frage, wie weit ist eine Orga, nicht nur du selber, sondern auch alle um dich herum, wie weit sind dann jetzt quasi alle bereit, diesen Fehler einzugestehen und das dann möglichst schnell wieder gerade zu ziehen und die entsprechende Reue zu zeigen. Und ich glaube, jetzt gehen wir so ein bisschen weg vom klassischen Finanzbereich, ist eher so ein bisschen Psychologie, aber dieses Thema, es gehört für mich auch so ein bisschen mit in diese Failure-Culture-Diskussion mit rein, ist bei uns einfach sehr unterausgeprägt. Ne? Und dann wird versucht, es auf Teufel komm raus durchzuziehen in der Hoffnung, wir schaffen es so lange, dass es vielleicht keiner mehr sieht. Ist aber unrealistisch, ne?
Ja, die Buchhaltung, die Finance lügt ja nicht. Du kannst ja nicht wirklich irgendwo was verstecken. Dass, wenn man so große Insolvenzverfahren sieht, wo dann wirklich über Jahre hinweg auch betrogen wurde, so René Benko und Konsorten, dann hat man es in der Finance eigentlich vorher schon immer irgendwo mal gesehen. Dann hat man auch aktiv weggeguckt oder halt aktiv versteckt. Deswegen gibt es ja so Wirecard-Fälle auch nicht, wo du sagen kannst, das ist aus Zufall passiert oder weil irgendeiner einen Fehler gemacht hat. Also ich habe von nichts gewusst, wie der Braun da behauptet.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe damals als junger Wirtschaftsprüferassistent, ne, wenn du dann irgendwie so einen alten Abschluss geprüft hast, gesagt, das passt doch irgendwie nicht. Mein Chef hat mir damals gesagt, Herr Winkler, ein Fehler wird nicht fortgeschrieben. Auch wenn in der Vergangenheit, auch wenn das testiert wurde, dann wird das nochmal korrigiert, weil es halt ein Fehler ist. Gibt's ja auch IDW-Standards zu, genau wie damit umzugehen ist. Und das habe ich aber irgendwo mit verinnerlicht. Klar muss ich mir da manchmal den Vorwurf machen, vielleicht habe ich selber nicht gesehen. Ich war ja selber der Prüfer im Vorjahr und hatte da keinen Prüfungsschwerpunkt drauf und es ist mir irgendwie durchgegangen. Jetzt kann ich natürlich sagen, ignoriere ich, oder ich kann sagen, nee, scheiße, ist passiert, aber muss gelöst werden.
Und aber was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, ist ja folgende Situation. Also, die werden ja geprüft vom WP, der kommt ja auch. Ja, und ich kenne das ja noch aus meiner Zeit aus der Branche. Klassiker war ja immer so eine Cut-Off-Thematik, ja, dass du halt guckst, okay, die letzten Rechnungen, was ist da rausgegangen, was ist da quasi fakturiert worden und ist das auch wirklich rausgegangen, ja. Und das muss ja da auch der Fall sein. Aber der Stein des Anstoßes, der kam ja nicht durch eine Prüfungsgesellschaft, die irgendwie gesagt hat, wir, keine Ahnung, verweigern oder schränken das Testat ein, sondern am Ende des Tages über die BaFin. Und das wundert mich dann tatsächlich schon so ein bisschen. Das sind jetzt ja wirklich keine kleinen Beträge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Prüfung wirklich überhaupt nicht aufgefallen ist. Jetzt ist für mich immer die Frage, was ist da passiert? Haben die es geschafft, den Wirtschaftsprüfern eine gute Story am Ende des Tages zu verkaufen, ja, die dann auch bei irgendwelchen Prüfungshandlungen, die dann gemacht wurden, erstmal so weit standgehalten hat, dass man nicht weiter reingebohrt hat? Oder wie konnte es dazu kommen am Ende des Tages? Ja?
Ich glaube zweierlei. Also das erste ist, wir reden, wenn es dabei bleibt, über nur 35 Millionen Euro. Das heißt, es könnte sogar sein, dass man gesagt hat, das machen wir immer schon so. Der Prüfer davor hat es auch nicht beanstandet. Gerade so das Beispiel, was ich gesagt habe und nicht auf meinen Chef gehört. Fehler werden korrigiert. Naja, und letztendlich ist es ja nur ein Periodeneffekt. Das sind ja gar nicht 35 Millionen, weil ist ja in Vorperiode auch schon passiert. Netto sind es dann vielleicht nur noch 4 Millionen. Und dann habe ich die wesentlichen...
Ja, ich stimme dir ja auf der einen Seite zu. Auf der anderen Seite 35 Millionen Euro Umsatz. Und das, was ich dazu gelesen habe, ist, dass da zur Diskussion steht, dass es auf 25 Millionen EBIT Adjustment mit sich bringen würde. Mhm. Ja. Mhm. So, wenn ich jetzt die 25er Zahlen Gerresheim EBIT, was hatten die? 170 oder sowas? War da mal irgendwie so die Prognose? Mhm. Ich meine, wenn ich davon 25 deswegen jetzt einfach abziehe, das ist schon jetzt nicht, wo ich sage, das ist nichts. Ja. Wenn die jetzt eine Milliarde gefahren hätten, würde ich sagen, okay, komm, kann man vielleicht noch als Nicht-Aufgriffsgrenze oder irgendwie sowas deklarieren, da wäre ich ja noch dabei. Aber wenn man das mit den Zahlen von denen generell in Relation setzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass das wenig ist. Ja.
Ja, vielleicht ist auch einfach nicht sauber geprüft worden. Auch das möchte ich nicht ausschließen.
Ja, gut, also. Aber hast recht, auch auf jeden Fall ein Fail, stimme ich dir auch zu.
So, dann eine Sache müssen wir noch sprechen, was die letzten zwei Wochen passiert ist. Ich habe es mal mit Bitcoin-Crash-Fragezeichen überschrieben. Wir haben uns ja schon geoutet, dass weder du noch ich Krypto-Investoren sind und das durchaus kritisch sehen. Aber ich muss ja wirklich sagen, die letzte Woche hat mich ja in allem bestätigt, was sowieso schon mein Magengrummeln ausgeführt hat. Weißt du, was angeblich diesen Crash ausgelöst hat von, glaube 70, es gab ja so Haltelinien, ne? Man hat gesagt, oh, wenn der Bitcoin unter 80 geht, oh, da ist eine Haltelinie, dann ist er auf 75, dann war die Haltelinie bei 75.000 Dollar. Dann ist er runter auf 70, die Haltelinie ist bei 70 und dann ist er ja über Nacht auf 61.000 Dollar gegangen.
Ja.
Und angeblich gibt es eine südkoreanische Bitcoin-Börse, die heißt Bithump,
ja.
Und die soll 695 Kunden 2000 Bitcoins geschenkt haben. Das war so eine Werbeaktion. Eigentlich sollten die nur 2000 Won bekommen.
Ja.
Das sind so 1,76 Euro oder sowas. Und das waren gerade mal 44 Milliarden US-Dollar. Erste Frage, wo haben die 44 Milliarden Dollar in Bitcoins her? Wieso können sie das den Kunden überweisen? Und wieso, wenn die Kunden das sofort zur Kasse gebracht haben, weil die plötzlich Reichtum hatten? Das scheint ja so zu sein. Dann haben die das sofort verkauft und haben es in echte Dollar konvertiert. Wie ist das denn bitte möglich? Also das erschüttert ja noch mehr als vorher schon.
Ja, erschließt sich mir auch nicht tatsächlich. Ja, ich habe das gelesen, dass das wahrscheinlich der Stein des Anstoßes gewesen ist, obwohl das ja schon was länger in dem Bereich gegrummelt hat. Ja, weil es da... Also lass uns bei Bithump erstmal bleiben. Technisch kann ich es mir auch nicht erklären am Ende des Tages. Also ich habe ja gedacht, dass ja genau dieses Thema Bitcoin eigentlich gerade mit dieser Technologie, die damit verbunden ist, das ja eigentlich quasi ja unmöglich machen sollte, dass du in die Situation reinkommst, einfach wild irgendwo irgendwas zuzuschreiben. Ja? Also die müssen sie ja tatsächlich dann auch besessen haben und haben sie dann diesen Wallets am Ende des Tages zugerechnet.
Ja, aber wenn die besessen haben, dann müssen die ja irgendwie so 1,2 Millionen Bitcoins gehabt haben.
Ja.
Und es gibt ja diese komische, ominöse Firma Strategy Inc., die ja als Geschäftsmodell hat, auch wieder sowas, was ich nicht verstehe, als Geschäftsmodell hat, Bitcoin zu horten. Und die haben so knapp 700.000.
Ich habe 650.000 gefunden mit einem Buchwert so von irgendwie 53 Milliarden US-Dollar.
Ja, also irgendwas stimmt an dieser Geschichte nicht,
würde ich damit
sagen.
Ich
find's
auch komisch, ja.
Das würde ich mal fast als Fake News hinstellen. Also das kann irgendwie keinen Sinn machen. Oder aber, ist es wirklich so passiert, dann ist aber mein Glaube an Kryptowährung komplett in den Grundfesten erschüttert. Weil ich habe sowieso mittlerweile alles, was ich jetzt über die letzte Woche gehört und gelesen habe, denke ich, das ist der größte Scam, den irgendwelche Billionär-Milliardärs-Eliten ausgeheckt haben. Also wir haben da diese ominösen Kryptobörsen. Wir haben da eine Strategy Inc., die als Geschäftsmodell einfach hortet, angeblich zu 75.000 im Schnitt ein Bitcoin gekauft. Jetzt liegt er im Moment so, krebs er so bei 67.000 rum. Das heißt, sie haben eigentlich 10% verloren von diesen Werten, die du gerade genannt hast. Da sind jetzt irgendwie 4-5 Milliarden verschwunden. Dann haben wir die Trump-Familie, die angeblich, seitdem der da im Amt ist, in dem einem Jahr 1 Milliarde verdient hat mit irgendwelchen Krypto-Geschichten. Dann haben wir, ich weiß nicht, ob du mal diesen Film The Social Network geguckt hast.
Ja.
Mit dem Facebook Zuckerberg Story und wie er da als Student Facebook gegründet hat. Und da waren ja diese komischen Winkelfoss-Zwillinge drin. Cameron und Tyler, die angeblich ja Facebook mitgegründet haben, ihn dann verklagt haben. Dann heißt es ganz am Ende im Film noch, dass sie all ihr Geld, was sie aus dieser Abfindung bekommen haben, als sie in Bitcoin angelegt hätten. Oder irgendwo steht das da im Text. Und die haben jetzt letzte Woche auch verkündet, dass sie sich mit ihrer Kryptobörse Gemini aus Europa, Großbritannien und Australien zurückziehen. Und jetzt meine ich wieder der größte Scam, der hier bei den Leuten gemacht wird. Die haben erst letztes Jahr im September ein IPO gemacht, haben 425 Millionen US-Dollar eingenommen. Da stand der Bitcoin noch so bei 120.000 Dollar. Haben Kasse gemacht. Und machen jetzt das Ding zu.
Ja, das ist ein bisschen, erinnert mich so an die ein oder andere Superstory damals aus dem neuen Markt, ne? Die waren ja auch so ein bisschen, gingen so in diese Richtung, ja. Also ich habe, um das bei BitHump nochmal kurz anzusprechen, also angeblich haben die 35 Minuten gebraucht, um das Thema wieder zurückzudrehen und 99,7% der Bitcoins zurückgeholt. So, wenn ich mir das jetzt so angucke, bleibt
die Frage,
dann bleibt ja die Frage, wie kann das, also A, wo kommen die her und wie könnte dann diese 0,3% innerhalb von 35 Minuten so eine brutale Kursentwicklung mit sich bringen? Ja, also das ist schon, klingt sehr strange, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass das eine Story ist, die ich jetzt so 1:1 direkt so abnehmen würde. Ja. Was aber ein Thema ist, was unter Umständen vielleicht dazu geführt hat, dass doch relativ schnell ein Kipppunkt erreicht worden ist, ist, dass im Bitcoin-Bereich, da muss es eine brutale Hebelkaskade gegeben haben. Ne? Also es wurde ja auch, wenn du mal so auf den einschlägigen Plattformen, TikTok und wie sie alle heißen, mal so die letzten 6, 7, 8 Monate dir die Finanzfluencer angeguckt hast, die mit dem Thema zu tun haben, da wurden Hebelempfehlungen ausgesprochen. Da bin ich mittlerweile auch der Meinung, das muss reguliert werden. Es kann nicht sein, dass sich irgendeiner da hinsetzt und dir sowas erzählt, ja, und du da einfach frei auf irgendwelche Leute losgelassen werden kannst. Aber unabhängig davon gibt es schon da tatsächlich die Theorie, dass obwohl das quasi so kurz nur gedauert hat, der dadurch einsetzende Kursrausch wegen dieser Hebelkaskade sich quasi in so eine exponentielle Entwicklung eingedreht hat, ja? Ist ja weil die ja alle am Ende des Tages automatisch ausgelöst werden, ne? Also während wahrscheinlich die ganzen Leute, die da irgendwie ihre Bitcoins von, also in Summe von irgendwie 40, 44 Milliarden US-Dollar von BitHub zu ihrem Konto oder ihrem Wallet zugeschrieben bekommen haben, werden die ja nicht alle sofort aufgesprungen sein, um das Ding zu verkaufen innerhalb von 35 Minuten. Ja? Nee. Aber wenn du so stark gehebelt bist, dass quasi der kleinste Kursrutsch nach unten direkt die Automatisierung auslöst, dann kann ich mir das natürlich wiederum vorstellen. Ja.
Müssen wir es gerade nochmal erklären. Hebelkaskade, also du sagst, ich beleihe mein Bitcoin-Wallet bei 100.000 US-Dollar und von diesem Beleihwert kaufe ich neue Bitcoins, weil ich davon ausgehe, dass sie immer weiter steigen. Das ist ja auch das, was den Leuten suggeriert wurde, bis dahin, dass man sie ja in diese komischen ETFs reingetrieben hat.
Ja.
Wenn natürlich dann eine Untergrenze erreicht wird, werden auch diese Darlehen, diese Beleihungen sofort fällig.
Ja, dann muss ich verkaufen. Genau, es ist ja quasi, kannst du so ein bisschen so übertragen, stell dir vor, du hast halt 1 Million auf Bankkonto, willst eine Firma kaufen, der Kaufpreis ist 5 Millionen. Dann musst du dir 4 Millionen von irgendjemandem holen. Ja? Ganz klassische Leverage-Buyout-Thematik am Ende des Tages. So, mit diesem Geld kaufst du dann halt das Unternehmen. So, wenn du aber die 4 Millionen bekommen hast und die Bedingung ist, dass das Unternehmen, wenn es plötzlich, sagen wir mal, wir gehen davon in der Theorie aus, dass das Unternehmen jeden Tag bewertet werden würde, ja, weil es dann entsprechenden Kurs gibt, würde das Unternehmen auf 4,9 Millionen im Wert runtergehen, dann werden die 4 Millionen quasi direkt fällig gestellt. Ja. Und das ist quasi, wenn man so will, die Übertragung auf dieses Thema. Und da das viele Leute gleichzeitig machen, ja, und das automatisch ausgelöst wird, also wenn du dein Bitcoin-Wallet entsprechend so beleihst oder behebelst, ja, das ist auf extrem perverse Niveaus meiner Meinung nach hochgetrieben worden, dann reicht wirklich ein ganz kleiner Kursrutsch, um direkt in die automatische Rückabwicklung, wenn du so willst, reinzugehen. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig, außer deine Bitcoins entsprechend mitzuverkaufen, weil du hast dir ja am Ende des Tages Geld geliehen und musst das ja auch irgendwie wieder sicherstellen, dass du das an denjenigen zurückgibst. Ja? Oder hast dir in dem Fall Bitcoins ja quasi geliehen, die dir gar nicht gehört haben, hast aber damit dann entsprechend dein Hebel ausgestaltet. Ja?
Ja, ähnlich ist es ja, was diese Strategy Inc. da auch machen, wo ich eben sagte, das Geschäftsmodell, da habe ich dann gelesen, dass die allerdings 2 Jahre noch Zeit haben, diese Kredite zurückzuzahlen. Aber meine persönliche Meinung ist, vielleicht habe ich auch zwei. Das erste ist, vielleicht ist es mal ganz heilsam für alle da draußen, die denken, es gäbe geschenkte Gewinne, weil alle zu doof sind zu kapieren, dass es irgendwie auch mal in die andere Richtung gehen kann. Jetzt weiß jeder, es kann auch mal in die andere Richtung gehen. Ob das dann langfristig eine gute Investition ist oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt. Wie gesagt, mich hat das jetzt nicht bestätigt, darin jetzt unbedingt zum Dip kaufen zu müssen. Zweiter Punkt ist, man sollte nicht unbedingt mit Geld spekulieren, was man nicht hat, weil diese Hebel, ja, okay. Hebelgeschichten brechen dir am Ende das Genick. Und das ist schon so oft passiert in der Geschichte, dass ich mich immer wieder frage, warum die Leute nicht daraus lernen. Natürlich gibt es ein paar Glückspilze, die den Hebel richtig setzen. Und das sind immer die dann rumgereicht werden als die größten Geniuses, die da draußen rumlaufen. Aber die 99 anderen, also, von denen hörst du nie wieder was, weil die letzten Tag ihres Lebens diese Schulden zurückbezahlen.
Da ganz kurz noch was zu ergänzen. Also hast du vollkommen recht. Im Privatbereich kann ich wirklich nur sagen, lasst alle die Finger davon. Ich würde das auch niemals machen. Und ich habe schon echt Leverage-Buyout-Sachen im M&A-Bereich gemacht. Aber das ist einfach was völlig anderes. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ja. Niemals in meinem Leben würde ich auf die Idee kommen, mit meiner privaten Altersvorsorge, egal welches Asset das jetzt wäre, das in so einem Hebelthema so massiv in Gefahr zu bringen. Ja?
Es gibt keine risikofreie Anlage.
Das
gibt es einfach nicht. Das muss man einfach wissen.
Ja.
So, dann Gold und Silber. Ähnlicher Dip.
Ähnlicher Dip, genau. Tatsächlich auch Liquiditätsabzug. Gibt so die Theorie, dass irgendwie die Zinssteigerungsrisiken in den USA da irgendwie eine Rolle mitspielen. Aber was es am Ende des Tages eigentlich auch mit in diesen extrem hohen Dip reingebracht hat, ist auch da eine Hebelkaskade gewesen am Ende des Tages. Also man sieht, auch da sind die Leute, einfach weil der Markt so aufgeheizt war, das wurde auch gepusht parallel zur Bitcoin-Thematik in den entsprechenden Finanzfluencer-Kanälen, geht in Gold und Silber, super Sache. Ja, die waren ja auch, das waren ja wirklich sehr hohe Stände, an die da rangekommen sind. Und auch da sind die Leute am Ende des Tages dann entsprechend mit Hebeln reingegangen. Also da hast du so in beiden oder in drei Märkten, wenn wir jetzt Gold und Silber separat betrachten und nicht als eins, hast du da quasi den gleichen Effekt gehabt, ja, und Auslöser wahrscheinlich, so wie es momentan aussieht, eher eine Kleinigkeit, würde ich jetzt mal behaupten.
Was war die Kleinigkeit?
Ja, dass du auf der einen Seite dann vielleicht da jemanden im Bitcoin-Bereich hattest, der mal für 35 Minuten irgendeinen Schwachsinn auf Wallet gebucht hat, ja, und dass du in einem anderen Markt dann vielleicht institutionelle Investoren hattest, die sich überlegt haben, okay, es könnte eine Zinsthematik auf uns zukommen, lass uns mal Liquidität entsprechend umrouten, ja, und du bist mit deinem kleinen, ersparten, hochgehebelten privaten Geld einfach diesen Leuten entsprechend gefolgt, ja, und hast dann da in diesen Markt dich mit rein bewegt. Das sind ja eigentlich immer die Risiken, die man, wenn man irgendwie im Kapitalmarktbereich unterwegs ist, immer ein bisschen mit berücksichtigen muss, dass da einfach Leute unterwegs sind, die machen das hauptberuflich, institutionell, teilweise im Namen von sehr hochrangigen, extrem vermögenden Menschen. Die haben ein ganz anderes Instrumentarium an der Hand, aber die achten auch auf ganz andere Themen und arbeiten auch taktisch ganz anders, als das der Normalmensch tun könnte. Ja, und das fand ich sehr spannend, das zu beobachten, dass du in diesen beiden Märkten recht zeitnah, aus meiner Warte, wegen diesem Thema Hebel die entsprechenden Effekte hattest.
Ich war ganz erstaunt, so bei Mittagsgesprächen etc., wie viele Leute ihr Geld in Gold und manchmal auch Silber angelegt haben und in Bitcoins. Das ist immer dann, wenn es gut läuft, dann reden Leute gerne darüber. Du hast dich da ja auch schon mal geoutet, dass du da so ein bisschen was zurückgelegt hast. Für mich ist das Thema total weit weg, weil ich immer denke, was soll ich denn zu Hause? Am besten kaufe ich mir noch einen dicken, fetten Tresor und lege da irgendwie so ein paar Goldbarren rein. Keine Zinsen abwerfen, die keinen Spaß machen, weil ich mache die jetzt auch nicht jede Woche auf und gucke da einmal rein und poliere die oder würde die polieren, wenn ich welche hätte. Ich denke immer, was macht das für einen Sinn? Wie gesagt, ich bin nur erstaunt, wie viele Leute das dann anders machen und das mag ja auch alles richtig sein.
Ne? Ich sagen muss, das ist, glaube ich, ein Unterschied, ob du in Papiere reingehst, die am Ende des Tages wirklich dann den Rohstoff Gold beinhalten oder ob du Gold physisch in deinen eigenen Händen in deinem Schließfach hast. Das ist ja schon so psychologisch irgendwie ein kleiner Unterschied, ne? Und es ist ja auch so ein kulturelles Thema. Also gerade in den südländischen Ländern ist das ja sehr beliebt, irgendwie zum Geburtstag oder zur Hochzeit oder was, auch wirklich Gold physisch geschenkt zu bekommen. Und der wird dann halt irgendwo versteckt, im schlimmsten Fall unterm Kopfkissen oder sowas, ja. Mhm. Und ist so ein bisschen so die eiserne Reserve für die Familie, wenn nichts mehr geht, weil am Ende des Tages du dieses physische Gold schon irgendwie noch in einem Tauschgeschäft zu irgendwas anderem verwandeln könntest. Ne? Wenn das jetzt auf den Kapitalmarkt überträgst und du kaufst halt dann am Ende des Tages Rohstoffpapiere, dann ist das ja wieder was ganz anderes. Kriegst ja nicht nach Hause geliefert und hast dann plötzlich unter deinem Schreibtisch 14 Goldbarren da liegen. Ja, das als Asset wird ja immer so, gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen für in so einer taktischen Asset Allocation, wie viel man davon reinnehmen soll. Ich finde es nicht schlecht, manchmal, wenn man nicht weiß, was man machen soll, ist der Markt jetzt komisch, gefällt es einem nicht und man zieht ein bisschen was raus und geht dann vielleicht da, weil man auch merkt, dass andere das vielleicht auch gerade machen, kann man so ein bisschen in den Kurswachstum mit reingehen. Aber natürlich auch da kann ich nur sagen, also wirklich dann auf einem überschaubaren Niveau, ich würde jetzt nicht meine ganze Kohle überall abziehen und dann in Gold reingehen und dann da versuchen, da irgendwie den Rush mitzunehmen. Das ist absurd, sollte man nicht machen.
Genau, das ist ja zum Teil auch passiert. Also was man dann bei YouTube manchmal für komische Videos aufgespielt bekommt. Ja, und entweder waren es Bitcoin oder Gold, in das man investieren soll. Und ich habe immer das Gefühl, da sind ganz viele Scharlatane unterwegs, die mir...
Das ist so. Ich bin deswegen, ich habe das ja schon jetzt, glaube ich, das wäre das dritte Mal, aber ich sage es nochmal ganz entschieden. Also ich bin ja eigentlich ein wirtschaftslibertärer Typ, aber was das angeht, bin ich dafür, dass das ganz straight reguliert wird. Wie im Bereich Internet, TikTok, YouTube, Instagram, wer da als Finanzfluencer auftreten darf und was der da erzählen darf und ob der dann nicht auch entsprechende Zulassung braucht, diese, was ist das, IHK, Paragraph 34, D, F, G, da gibt es ja so eine ganze Reihe unterschiedlichster Ausprägungen, das irgendwie so als Mindeststandard irgendwie schon mal zu definieren oder irgendwie eine gewisse andere Qualifikation vorweisen zu können, weil das die Leute schon echt in Probleme am Ende des Tages führt, ja, wenn die da einfach frei irgendwelchen Leuten und deren Empfehlungen dann ihre Investitionstätigkeiten quasi nacheifern. Ja, das kann nicht funktionieren. Und das ist wiederum schlecht, weil irgendwie brauchen wir dieses Thema schon so als Tool zum Altersvorsorgeaufbau, also staatliche Rente wissen wir nun alle, vielleicht nicht unbedingt das beste Instrument in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Und es ist töricht, dass auch der kleine Sparer, wie man immer so schön sagt, dann da schnell in so eine Falle reingelockt werden kann. Gab es immer schon, natürlich, ja, ist aber durch dieses Instrument Internet und Social Media einfach nochmal auf ein ganz anderes Level getragen worden.
Also, was machen wir daraus? Lasst euch da nicht reinreden. Ich finde es mal ganz hilfreich, dass es vielleicht auch mal in die andere Richtung geht, damit die Leute auch merken, es gibt Risiko. Und sich mit dem Thema Altersvorsorge, Anlage zu beschäftigen, finde ich immanent. Insofern, im Anbetracht der Zeit, würde ich mal sagen...
Ja, haben wir eine nette Runde gedreht von Karneval über die CFO-Fails hin zu Bitcoin und Gold.
Genau. Das nächste Mal müssen wir wieder über unser Sozialsystem sprechen. Da passiert ja im Moment auch eine Menge. Teilzeit habe ich ja letztes Mal angekündigt, habe ich aber schon letzte Woche mit dem Fachanwalt für Arbeitsrecht Axel Brodel einmal eine Folge zu gemacht, da könnt ihr auch noch mal gerne reinhören, weil es gibt ja durchaus Dinge, die man heute schon verweigern kann oder auch vielleicht auch nicht. Also hört da gerne rein, wenn euch das interessiert.
Ja, kann
ich. Ja, und wir, Thomas, gucken mal, was die nächsten Wochen so bringen, ob der Bitcoin sich erholt, ob ich doch noch Gold kaufe oder was auch immer.
Alles klar, machen wir so. Gut. Super, Daniel, ich wünsche dir was.
Ja, Thomas, bis in 14 Tagen. Tschüss.